Seelenfutter Folge 93 von wenig vermessenen Neujahrswünschen und ziemlich gutem Beaujolais. Gedichte von Christian Mainz und Ludwig Uhland.
Vor kurzem saßen mal in Kassel ein Nacktmull, eine Kellerassel, ein Weberknecht und dessen Schwester in einer Bar. Es war Silvester.
Ja, hoch die Tassen, liebe Prost. Freundinnen und Freunde und Prost. Hallo und herzlich willkommen. Was es mit diesem Nacktmull auf sich hat, das wollen wir heute aufklären in unserer Jahreswechselfolge von dem Seelenfutter. Susanne Gasowski in Tating Eiderstedt in ihrem Büro und ich in Husum im Büro, Friedemann Margor. Ja, und wir wollen endlich wieder ran. Weihnachten ist vorbei, abgeschüttelt. Jetzt geht's vom ein Jahr ins andere rein. Und der Nacktmull hat uns was zu sagen, Susanne.
Ja, genau. Ja, der Nacktmull hat uns was zu sagen. Ich wusste gar nicht, dass es den Nacktmull gibt. Das ist erstmal das allererste. Das muss ich direkt mal aufklären. Ich habe mich wirklich kundig gemacht. Kellerassel kannte ich, Weberknecht auch, dessen Schwester nicht persönlich. Aber der Nacktmull war mir nicht so ganz geläufig. Und wem das vielleicht auch passiert, ja, kann ich ganz kurz mal sagen, ist eines der hässlichsten Säugetiere, das ich je gesehen habe und lebt in der Halbwüste Ostafrikas. Also einmal googeln,
der Nacktmull ist ein bisschen scary. Passt und,
aber.
Und ich finde es gut, dass wir jetzt so in diesen dunklen Zeiten, ja, ne, der wahnsinnig langen Nächte auch mal so Kopfkino machen.
Genau, und es passt natürlich auch, es passt auch zu dem Gedicht, das ich uns jetzt vorstelle.
Ja, ganz genau. Du hast ein tierbeschauliches Neujahrsgedicht mitgebracht. Und da sind diese netten Kumpels, Weberknecht, Kellerassel und Nacktmull, in einer Silvesterbar. Erzähl, was war los in Kassel? Nein, oder erzähl, genau. Wer hat's denn geschrieben?
Christian Mainz hat's geschrieben und der ist nicht in Kassel geboren, sondern in Hamburg 1958. Ist Autor, Literatur- und Medienwissenschaftler, hat in München und Hamburg Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaften studiert und ganz früh angefangen zu schreiben, hat er mir erzählt. Ich habe ihn natürlich angerufen und gefragt, ob wir seine Moritat, sein Gedicht vorstellen dürfen. Er hat sich gefreut und gesagt, natürlich gerne. Dabei habe ich natürlich ein bisschen mehr noch über ihn erfahren. Seine großen Vorbilder sind Peter Rühmkopf zum Beispiel, Robert Gernhardt und der Schriftsteller und Künstler Roar Wolf, den ich auch allen mal ans Herz legen kann. Ich kannte nicht so viel von ihm, habe aber jetzt einiges gelesen. Witzig, sag ich mal. Christian Mainz ist auch hervorgetreten als Autor vor allem komischer Lyrik. Das, was ich uns heute mitbringe, ist auch wirklich witzig, finde ich. Wirklich lustig, komisch anzuhören. Hat mehrere Anthologien auch über komische Lyrik herausgegeben mit Titeln zum Beispiel wie seine eigene Spucke schmeckt, das weiß man nicht. Oder lieber Gott, du bist der Boss, Amen, dein Rhinoceros. und da hat er Gedichte veröffentlicht von Ringelnatz, Wilhelm Busch haben wir auch alle schon gehabt, Christian Morgenstern und eben auch Robert Gernhardt. Hat auch einen eigenen Gedichtband veröffentlicht, Liebe in Lokalen, der im Antje Kunstmann Verlag erschienen ist und der auch wirklich lustig ist. Ich habe ihn gelesen und kann ihn wirklich auch nur wärmstens empfehlen. Aber er schreibt nicht nur gern allein und sehr langsam, wie er erzählt hat, sondern er sucht auch immer wieder das Publikum und seine Lesungen sind in der Tat sehr erfolgreich. Er tritt immer im Duett auf und immer mit namhaften Künstlern. Zum Beispiel auch 6 Jahre lang mit Harry Rowohlt. Ich weiß nicht, hast du Harry Rowohlt mal gehört?
Großartig,
wirklich zum Schreien komisch. Ja. Und die beiden waren fast 6 Jahre eingespannt. Aber auch
toll.
Ja, aber auch eben mit so bekannten Schauspielerinnen wie zum Beispiel Nina Petri oder ganz aktuell im Moment mit Barbara Auer. Mhm. Von ihm, also von Christian Mainz, habe ich uns heute das Gedicht Die Neujahrsmoritat mitgebracht. Er hat das vor ein paar Jahren als Auftragsarbeit für die Taz geschrieben und dann 2018 noch in seiner Anthologie Vom Knödel wollen wir singen, kulinarische Gedichte herausgegeben, ebenfalls in diesem Verlag von Antje Kunzmann.
Also muss schon sagen, an so einem Silvester- oder Neujahrstag ist das, ich glaube, das ist genau die richtige
Kost. Ich glaube auch, dass es genau die richtige Kost ist. Ja, genau. Und ich will ganz kurz noch was zur Form, also zur Moritat, Neujahrsmoritat. Wir hatten, glaube ich, eine Moritat noch nie hier. Moritat, das ist ja so eine schaurige Ballade, ein Erzähllied, so nennt man das, oder so fasst man diesen Begriff. Früher sind Bänkelsänger vom Mittelalter eigentlich bis weit ins, fast ins 19. Jahrhundert in ganz Europa unterwegs gewesen, haben sich auf Marktplätze gestellt, das kennen bestimmt alle, dieses Bild, und haben oft nach Drehorgelmusik Lieder, Balladen oder eben auch Moritate vorgetragen. Und diese Moritate.
Ich durchforsche gerade mein schwächer werdendes Gedächtnis. Wir haben keine nominelle Moritat gehabt, aber wir hatten Moritat-ähnliche
Texte,
wo wir gesagt haben, ist wie. Und ich würde sagen, mindestens zwei habe ich da vor Augen, aber ich kann es jetzt nicht fassen.
Ich glaube aber, ich glaube aber, wir haben den Begriff noch nie so ganz einmal nach vorne gestellt, glaube ich.
Und so stellen wir uns aber vor. Also das ist sozusagen eine Art Geschichtenerzählen.
Es ist ein Geschichtenerzählen, genau. Und ein gesungenes Geschichtenerzählen, also immer Liedform. Die Ausdrucksweise ist meistens dramatisch, ja, drastisch. Und ich sag mal, eine der bekanntesten Moritate ist ja ganz klar Mackie Messer in Brechts Dreigroschenoper. Ja, die Moritat von Mackie Messer, die kennt, glaube ich, jeder. Mhm. So, und die im Kopf, die hatte mit Sicherheit Christian Mainz auch, und die können wir jetzt auch haben, wenn wir seine Neujahrsmoritat hören.
Das ist, ich meine, der Spannungsbogen ist jetzt...
Das ist gewaltig, oder? So, jetzt setze ich mich hin, ich singe nicht, ich trage vor. So. genau, Räusper. Vor kurzem saßen mal in Kassel ein Nacktmull, eine Kellerassel, ein Weberknecht und dessen Schwester in einer Bar. Es war Silvester. Man aß veganes Pilzrisotto und trank recht guten Beaujolais. Der Weberknecht, er hieß Karl Otto, beschwor die Not der SPD. Man gruselte sich in der Runde vom neuen Mann im Weißen Haus. Die Assel sprach darauf profunde Befunde über China aus. Dann lachten alle laut und gellend. Die Schwester hatte talentiert und täuschend ähnlich Sekt bestellend Angela Merkel imitiert. Der Nacktmull dachte still bei sich, das letzte Jahr war fürchterlich. Beruflich lief es gar nicht rund. Die Miete steigt schon wieder und Marie-Christine hat mich verlassen. Sie lebt seitdem mit diesem Klaus. Der hat zwar nicht mehr alle Tassen, im Schrank, doch sieht er blendend aus. Im Juni werd ich 61 und merk nichts vom Johannistrieb. Ich treibe kaum noch Sport, das rächt sich. Das Bier ist alles, was mir blieb. Da riefen alle, frohes Neues, wie schön, dass ihr gekommen seid. Der Nacktmull dachte, ich bereue es und das schon seit geraumer Zeit. Ich sitze nackt mit kalten Pfoten am Tisch mit diesen Vollidioten und trinke, Fluch des Biedersinnes, seit Stunden warmen Sekt statt Guinness.
Eieiei, tja, was für eine traurige Moritat.
Was für ein trauriger Nacktmull, ja.
Ja. Armer Kerl.
Ja.
Ach, eine herrliche Geschichte. Also voller Bilder. Ich sitze mittendrin am Tisch in der Bar und schaue mir das alles so an.
Ja.
Dir geht das auch so, ne?
Ja, also, total, du bist, ganz definitiv. Man merkt natürlich ein bisschen Auftragsarbeit vor einigen Jahren. Da taucht Trump auf, da taucht Angela Merkel auf. Aber eigentlich ist das auch völlig wurscht. Weil ich finde auch, es ist dieses Bild, dieser doch irgendwie ausgesprochen skurrilen Gesellschaft, die sich da versammelt hat. Und
herrlich.
Ja, und dieser Nacktmull, also man muss das Bild vor Augen haben, wenn man sich vorstellt, wie dieses wirklich gruselig hässliche Geschöpf auf vier Pfoten mit seinem wirklich grausamen Gebiss, also das sieht ganz gruselig aus, wie der in dieser Runde steht, sitzt und dann immer depressiver und depressiver wird. Sich dann doch.
Ja, läuft ja auch nicht.
Also läuft gar nicht.
Gerade mal läuft irgendwie überhaupt schwierige nicht. Zeit. Aber das Ganze vor dem Hintergrund der Weltgeschichte. Und wir können es ja eigentlich relativ klar eingrenzen. Also die Not der SPD beschworen, das können viele Jahrzehnte sein, aber dieser Winter nur gerade nicht. Ne?
Ja, muss naja, man ja wir mal sagen. Sehen. Wir
und ja, gerade mal Kanzler, ja.
Mal ist
ja,
okay. Ja,
nicht schlecht. Und Frau Merkel und der neue Mann im Weißen Haus. Also ich fand es ausgesprochen vergnüglich zu hören. Möchte dich mal fragen, warum Kassel? Geht es um den Endreim Kellerassel oder warum Kassel?
Ja, also ehrlich gesagt, das weiß ich nicht, aber ich vermute mal schwer, dass er diese skurrile Tierschau schon im Kopf hatte. Und ja, es funktioniert, ja. Kassel-Assel funktioniert, ohne dass es so komplett platt
großartig
ist.
Funktioniert groß, also auch, genau, also wir müssen jetzt
saßen mal in Kassel, finde ich auch an Nacktmull eine Kellerassel, das funktioniert. Wir
müssen es gar nicht überheben mit Dokumente, nicht. Aber bei Kassel Kellerassel, weißt du, was mir einfiel? Ich habe gerade gelesen Reinhard May und über den Wolken, da war ja Geburtstag vor ein paar Tagen. Mhm. Ich glaube, er ist 79 geworden oder so. Und in der SZ war mal ein Loblied auf ihn, da hieß es bei Über den Wolken, dass Reinhard May auf Jacke reimt Luftaufsichtsbaracke. Dafür hätte er eigentlich den Hörderlin-Preis verdient. Ja. Und das kommt mir jetzt hier auch so vor. Kassel und Kellerassel ist schon.
Ach ja, ich groß. Finde das Ganze hat ja Schwung. Also das gefällt mir daran so. Ja. Es ist tatsächlich, es ist ein Liedcharakter. Wie gesagt, ich singe es nicht, sondern ich habe es versucht so flüssig und melodisch wie möglich vorzutragen. Und es schwingt aber in sich. Es stimmt einfach. Also man kann es wirklich durchlesen und durchhören. Bleibt hängen an dem einen oder anderen witzigen Reim und an dem einen oder anderen lustigen Wort. Und ich auch also der Rhythmus stimmt von vorne bis hinten und das finde ich schön. Also ich mag das und es ist nicht zu seicht, ja, es hält immer noch eine gewisse Spannung. Ich höre dem einfach gerne zu und lass mich unterhalten und das finde ich ganz wunderbar. Es ist Unterhaltung auf hohem Niveau, würde ich sagen. Was ja, Schöneres kann man jetzt unbedingt. Zu Silvester nicht oder Neujahr sich eigentlich nicht wünschen.
Wollen wir genauso haben? Und ich schlage noch mal so eine andere Querschiene. Also letzte Woche Weihnachten, du weißt es als
ich war dabei, ich war quasi dabei, ne? Ja.
Also Mona Harry und Poetry Slam und das ist hier kein Slam-Text, aber er hat genau dieses Rollende, diesen Sprachrhythmus, dieses einerseits, als wäre es beiläufig und dann doch in jeder Silbe ganz großartig gesetzt.
Genau, ganz pointiert, ja. Ja, das ist ja die große Kunst.
Was ich toll finde und auch in der zweiten Strophe, also das ist ja ein Stillleben, veganes Pilzrisotto und recht guten Beaujolais. Also da haben wir doch die Toskana-Fraktion irgendwie. Moment, also mit französischem Rotwein, aber also in so einer irgendwie auch so eine kleine Kulturszene.
Ja, und dann dieser Seitendieb. Natürlich saß man dann, wenn sie saß bei veganem Pilzrisotto und trank recht guten Beaujolais, da weiß man ganz genau, wen er dann meint. Ja, ich glaube, Otto Schilly hat sich ja immer in die Toskana verzogen und hat sich dann so ein wenig selbst mitleidet und beschwor die Not der SPD. Das finde ich richtig gut. Ja, also dann noch so einen kleinen Seitendieb mitzugeben und so ein bisschen
saulustig.
Ich bin saulustig, ja.
Sehr, sehr gut. Ja. Und Angela Merkel imitiert. So, und dann kippt das Ganze ja in der zweiten Hälfte zu so einem Privatdrama. Also einmal wird so durch die Weltpolitik durch schwadroniert und dann der Nacktmull sackt in sich immer mehr zusammen.
Ja, genau. Also, dass der Nacktmull überhaupt mal lustig ist, kann man sich kaum vorstellen. Also, entschuldige bitte, ich hänge jetzt immer noch an diesem Bild. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ein Blick auf den Nacktmull und man versteht, warum man verzweifelt ist.
Man versteht auch Marie-Christine.
Der hat zwar nicht mal alle Tassen im Schrank, doch sieht der blendend aus. Und das ist eine Alternative zum Nacktmull, definitiv. Ja, und es wird dann persönlicher und so ein bisschen, genau, in den inneren Monolog. Ja, natürlich, haha, hoch die Tassen. Aber es bleibt, es hält ja immer diese Leichtigkeit und es ist immer skurril und witzig. Jedes einzelne Wort funktioniert. Und den Nacktmull als Protagonisten zu nehmen, Hut ab.
Hut ab. Genau. Also der sitzt so ein bisschen daneben. Schaut in sich rein und kann irgendwie auch nicht mit, ne? Kennen wir alle solche Gesprächssituationen,
total,
wo sich dann mal jemand so ausklingt und irgendwie auch nicht mitspielt im
Ja, und Silvester bietet sich da ja ganz gut an, ne? Also es gibt das ja immer, gerade Silvester, da gibt es, glaube ich, viele, die dann denken, irgendwie bin ich hier dann doch am falschen Ort mit den falschen Leuten.
Ganz genau, weil dir kann ich kurz die Kugel rüberrollen als rheinisches Mädel. Mhm. Also eure fünfte Jahreszeit ist ja auch so, dass die anderen daneben stehen beim Karneval und sagen, was machen die da eigentlich gar? Und so geht's ihm hier ja auch.
Genau.
Was machen die eigentlich?
Was machen die da eigentlich? Ja, genau. Das ist so ein bisschen dieses ja, ihr Vollidioten am Tisch mit diesen Vollidioten. Und trinke Fluch des Biedersinnes. Das fand ich auch ganz schön. Ja, was für ein Mist. Ja. Seit Stunden warmen Sekt statt Guinness. Ja, sicher. Aber ich weiß auch, als Rheinländerin kann ich nur sagen, ja, mit feiern oder ein langes Gesicht machen. Wer kann man daraus nicht machen? Also wer sich einmal richtig reinschmeißt, also wir haben schon einige bekehrt, wir Rheinländer, muss ich sagen.
Okay.
Man muss einfach mal mitfallen.
Ja gut, aber hier, das ist wirklich eine missionarische Aufgabe, den Nacktmull.
Den kriegen wir nicht mehr.
Ein bisschen Heiterkeit, Witzigkeit.
Den kriegen wir nicht mehr fröhlich, glaube ich. Nicht mehr in diesem Silvester. Aber es macht ja auch nichts. Das finde ich das steht ja ganz gut nebeneinander. Diese heitere Fröhlichkeit des Rests der Runde und der doch latenten Depression des Nacktmulls.
Tja.
Ich lese nochmal, oder? Nee, gar nicht wahr. Du hast uns einen wunderbaren Bibelvers dazu gestellt. Ich hätte den fast unterschlagen zum Nacktmull.
Das darf jetzt natürlich nicht passieren. Wobei er die Heiterkeit nicht ganz hält, muss ich jetzt sagen. Da habe ich mich anders entschieden. Aber
okay.
Ich habe ein Psalmwort oder so ein Doppelvers gefunden, der sich mit diesen Zeiten, die sich so verändern, beschäftigen. Also mit dem Thema Jahreswende. Und das ist ja der Kasus, der diese vier Gestalten da zusammenruft in der Bar und sie gucken nach vorne und gucken nach hinten und das macht Psalm 102 irgendwie auch. Das geht erst los mit so einer Schöpfereinordnung. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet, die Himmel sind deine Hände Werk und jetzt geht's drum. Also sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, wie ein Kleid wirst du sie wechseln. Sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist. Also die Zeiten gehen, die Jahre kommen, die Jahre gehen. Die Jahre sind nachher wie gebrauchte Kleider, die ausgewechselt werden, in den Schrank gehängt werden. Da gibt's das einzig Konstante ist der permanente Wechsel. Aber was bleibt, das ist Gott, der Beständige und Ewige und Treue. So in diesem Psalmwort. Und das ist in der Tat jetzt ein bisschen ein Mühe ernster, als Christian Mainz den Ton angeschlagen hat, aber finde ich, gehört eigentlich mit in diese Silvesterparty mit rein. Was ist eigentlich, was hat Bestand und was huscht immer so durch die Zeit?
Ja, das ist wohl wahr. Das stimmt. Ja, das kann man gut daneben stehen lassen. Sollen wir dazu nochmal dann die Muritat lesen? Dazu?
Ja, einmal noch die Muritat. Ich, warte mal, ich werf die Leierkastenmaschine genau. an.
Vor kurzem saßen mal in Kassel ein Nacktmull, eine Kellerassel, ein Weberknecht und dessen Schwester in einer Bar. Es war Silvester. Man aß veganes Pilzrisotto und trank recht guten Beaujolais. Der Weberknecht, hieß Karl Otto, beschwor die Not der SPD. Man gruselte sich in der Runde vom neuen Mann im Weißen Haus. Die Assel sprach darauf profunde Befunde über China aus. Dann lachten alle laut und gellend, die Schwester hatte talentiert und täuschend ähnlich Sekt bestellend Angela Merkel imitiert. Der Nacktmull dachte still bei sich, das letzte Jahr war fürchterlich. Beruflich lief es gar nicht rund, die Miete steigt schon wieder und Marie-Christine hat mich verlassen. Sie lebt seitdem mit diesem Klaus. Der hat zwar nicht mehr alle Tassen im Schrank, doch sieht er blendend aus. Im Juni werd ich 61 und merk nichts vom Johannistrieb und treibe kaum noch Sport, das rächt sich. Das Bier ist alles, was mir blieb. Da riefen alle, frohes Neues, wie schön, dass ihr gekommen seid. Der Nacktmull dachte, ich bereue es, und das schon seit geraumer Zeit. Ich sitze nackt mit kalten Pfoten am Tisch mit diesen Vollidioten und trinke Fluch des Biedersinns seit Stunden warmen Sekt statt Guinness.
Wunderbar.
Ja, fand ich auch. Vielen Dank.
Wundervolle Neujahrsmuritat. Ein schönes Geschenk jetzt zur Jahreswende. Und ich setze dazu einen Text, Susanne. Der kommt jetzt, also da gehe ich meinen Gang runter. Mhm. Der kommt dann doch etwas seriöser daher. Und was es aber verbindet, ist das Thema Neujahr. Und ich würde sagen, es ist auf den Tag 200 Jahre früher. Denn die Neujahrsmuritat, wenn sich auf den neuen Mann im Weißen Haus bezieht, wird ja Jahreswende 16-17 gewesen sein. Passt ja auch zur Veröffentlichung 18. Und Ludwig Uhland hat seinen Neujahrswunsch 1817 geschrieben. Und dann sind das mal schlanke 2 Jahrhunderte, die dazwischen liegen. Und Ludwig Uhland ist ja ein ganz großer gewesen und im bürgerlichen Bücherschrank in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sein Gedichtband zu stehen gehabt. Seine Gedichte in der ersten Ausgabe Susanne 1815 rausgegeben. Bis zu seinem Tod gab es 60 Auflagen. Zu seinen Lebzeiten.
Ja, ich höre das. Ich bin starr verstaunen.
Ist ein Popstar gewesen, total. Kam aber nicht ganz so rüber. 1787 in Tübingen geboren. Wir haben ihn noch gar nicht gehabt in 93 Folgen.
Ich hatte einige Gedichte von ihm in der Hand, aber noch keins habe ich mitgebracht. Ja.
Du hattest wahrscheinlich, ich hatte einen Kameraden schon mal vor dir liegen. Das kommt von ihm, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Habe ich dir jetzt weggeschnappt. Also in Tübingen geboren, in Tübingen gestorben, 1787 geboren, 1862 in Tübingen gestorben mit 75, gar nicht weit unterwegs gewesen, also hat in Stuttgart eine Weile gearbeitet, ist ein bisschen hin und her gependelt, aber dann doch im Württembergischen ganz doll zu Hause. Dichter, Literaturforscher, vor allen Dingen Mittelalter, Sagengeschichten, Märchen, so sein Thema, ist promovierter Jurist gewesen und Politiker. Und das ist ganz spannend, weil er leise im Auftreten war, auch als freier Anwalt eigentlich nie richtig Kohle hatte, weil man sich, so habe ich gelesen, gar nicht vorstellen konnte, wie der vor Gericht irgendwie sich so in die Brandung geschmissen hat für seine Klienten. Er war ein stiller, war ein introvertierter Typ, aber als Politiker dann ganz präsent, war zum Beispiel Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung, also des ersten gesamtdeutschen Parlaments, gehörte zu dieser Revolutionstruppe der 48er, alles passt so in sein Leben rein. Aber weit vor dieser Frankfurter Zeit entstand das Gedicht 1817. Da war Uhland gerade 30 Jahre alt und war berufsbiografisch an so einem spannenden Punkt. Er kommt aus einem bürgerlich gelehrten Milieu, aus dem Elternhaus, hat in Tübingen am Stift studiert. Später hätte man gesagt, so in der DDR hat man gesagt, das ist eine echte Kaderschmiede gewesen da, Tübinger Stift. Weißt du noch, Schelling, Hölderlin und wer war das? Hegel. Mhm. Das war 15 Jahre vor ihm. Und er zusammen mit Gustav Schwab, Sagen des klassischen Altertums, kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Damit bin ich groß geworden. Also das war sein Kommilitone und Freund, Justinus Kerner, der Mediziner, und Karl Mayer, wie er, Jurist und Dichter, waren eben auch eine Truppe, die dann lebenslang zusammengehalten haben. Aus dieser Zeit kommt auch sein Gedicht Ich hatte einen Kameraden, das also bis heute noch Bundeswehr gut ist und sozusagen immer zum Militär gehört hat. Promovierter Jurist, hatte ich erzählt, war dann in der Politik, war eben sozusagen im Pendant eines württembergischen Landtags und Verhandlungsführer für die Landstände, für diesen Landtag mit dem König, als es darum ging, eine neue Verfassung rauszuhandeln. Ist lange Zeit Politiker gewesen, dann nochmal Professor für deutsche Sprache und Literatur in Tübingen geworden und wechselte immer zwischen Stuttgart Politik und Tübingen Lehramt. Hat später auch gesagt, die Politik, das waren eigentlich verlorene Jahre, aber er wollte sich irgendwie nicht verdrängen lassen mit seinen freiheitlichen Ideen, seinen demokratischen Ideen. Ganz spannende Figur. Hm. Und das gehört zu diesem Text dazu, weil es ein, wie ich finde, eminent politischer Text ist. Und er ist eben geschrieben in der Zeit, als er mit seinesgleichen um eine gute Verfassung verhandelt hat in der nach napoleonischen Zeit. Neujahrswunsch 1817, ich leg mal los. Wer redlich hält zu seinem Volke, der wünsch ihm ein gesegnet Jahr. Wo Misswachs, Frost und Hagelwolke behüt uns aller Engelschar und mit dem bang ersehnten Korne und mit dem lang entbehrten Wein bring uns dies Jahr in seinem Horne das alte gute Recht herein. Man kann in Wünschen sich vergessen, man wünschet leicht zum Überfluss, wir aber wünschen nicht vermessen, wir wünschen, was man wünschen muss. Denn soll der Mensch im Leibe leben, so brauchet er sein täglich Brot, und soll er sich zum Geist erheben, so ist ihm seine Freiheit Not.
Ja.
Neujahrswunsch.
Ja, da kristallisiert sich all das, was du gerade erzählt hast. Ja, in diesen beiden Strophen und natürlich vor allen Dingen in der letzten.
Ja.
Schön. Ja, sehr schön. 1817, also wenn man wirklich, ich glaube, wir hatten schon mal so ein wenig über diese Zeit gesprochen, diese napoleonische Zeit, diese Unruhe in Europa und dann eben auch in Deutschland die Tatsache, dass man da noch nicht so ganz entschieden war, wie es weitergeht und die Hoffnung darauf, dass es jetzt endlich zur Freiheit gehen könnte. Und die sich ja dann letztendlich dann auf Bahn gebrochen hat. Aber bis dahin war noch ein langer Weg. Und dann waren solche Leute, so Menschen wie Ludwig Uhland natürlich unabdingbar, muss man sagen, für diesen Weg.
Absolut.
Ja.
Und das schreibt er so, ich finde, so fast unpathetisch und schlicht. Also dafür, dass er schreibt zu einer Zeit, in der sich sonst literarisch die Romantik Bahn bricht und das alles sehr gefühlvoll, sehr mit innerem Pathos und mit großer Geste beschrieben ist. Und was er so wünscht, also dass die Ernte gelingt, so das ist irgendwie basic, das täglich Brot. Und nachher füllt er das in diese beiden Begriffe. Er sagt, ich will jetzt hier nicht zu viel wollen. Ich mache das ganz bescheiden, aber es geht um das tägliche Brot und es geht um die Freiheit. Ja. Das sind die beiden Dinge, die das Leben wertvoll machen und die durch das nächste Jahr tragen werden. Und die sollen erwünscht sein in diesem Gedicht.
Ja, sehr schön.
Ach, schön, ne?
Ja, wunderbar. Und tatsächlich eben auch so klar, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Also die erste Strophe, die ja schon so anfängt, wer redlich hält zu seinem Volke, der wünscht ihm ein gesegnet, ja. Also da macht das ja schon ganz groß, ja. Und da ist auch ganz klar, dass es hier um alle geht, ja. Nicht ein Wunsch an irgendwen, an eine kleine Gruppe oder an die Verzagten, oder hier geht's um jeden Einzelnen und jede Einzelne in diesem Land.
Ja, und diese Redlichkeit, ja. Also die hat auch was. Also wenn ich das mal da sagen darf, ich denke da so an Helmut Schmidt, und der sagt, es ist eine Frage des Anstands und so. Also das ist redlich, das ist reell, das ist bodenständig, das ist jetzt nicht.
Das ist ehrlich, ne? Das ist einfach ehrlich.
Sondern das ist das, was jetzt dran ist. Zack.
Genau.
Ein gesunder Pragmatismus, aber dabei ist es eben auch riskant politisch. Weil das gute alte Recht, es ist also das alte Ständerecht, auf das er sich da bezieht, dass die Freiheit garantieren soll gegen die Königsmacht. Und was er zum Schluss in die Freiheit legt, dafür sind andere auch in den Knast gegangen.
So, und genau, sich in dieser Zeit politisch zu äußern und politisch zu engagieren, war alles andere als ungefährlich. Hm. Ja, definitiv. Und wir haben ja, glaube ich, auch darüber berichtet. Viele haben das ja in Gedichtform gemacht, wie zum Beispiel Ludwig Uhland, oder als Karikaturen in Liedform, also verpackt, was sie eigentlich sagen wollten. Um sich mitzuteilen, also um auch nicht sozusagen gleich justiziabel zu sein. Das macht er hier wirklich gut. Also hier sagt er ganz klar, wer ehrlich ist, wer ernst meint, was er sagt, ja? Ja, auch gegenüber seinem Volke, der wünscht ihm das, der wünscht ihm sein täglich Brot, aber der wünscht ihm eben auch seine Freiheit.
Schön. Und ich finde, das ist so zeitlos, dass ich das
ja,
auch.
Ja, definitiv, danke. Ja, finde ich auch.
205 Jahre später dir und mir und uns allen sagen will, das ist ein ganz feiner Neujahrswunsch fürs Gemeinwesen, für unser Land, das auch viel auszuhalten hat im Moment und die Freiheit und das Zusammenbleiben bedroht ist. Also können wir uns mal diesem ehrlichen und unpathetischen Wort für mich auch mal annähern. Du hast dazu ein Bibelwort gestellt, das hat mir unendlich gut gefallen.
Ach,
hat mir das
geschickt,
hat mich gefreut. Los geht's.
Ja, ich habe mich so natürlich an der Freiheit orientiert und den Wunsch nach Freiheit aufgenommen und bin fündig geworden. Eigentlich liegt das, mittlerweile kenne ich ja die Schrift ein wenig, ein ganz klein wenig, und bin fündig geworden beim Kapitel 61 Jesaja, direkt am ersten Vers. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden die gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Also das ist so ein bisschen die Hoffnung, die da unten mitschwingt, oder der Wunsch, absolut, ja, und den Jesaja da aufnimmt und sagt, ja, das kommt. Er hat mich gesandt, euch zu verkünden, diese gute Botschaft zu geben, die zerbrochenen Herzen werden verbunden, die Gefangenen werden frei. Ja, das habe ich dazu
großartig
gestellt.
Ja, das ist wirklich, das ist ein Freiheitsvers, wo ich tief einatme und sage, ja.
Ja, genau, den fand ich auch sehr kraftvoll, das ist es. Ja, und dazu nochmal den Neujahrswunsch, oder?
Gern. Wer redlich hält zu seinem Volke, der wünscht ihm ein gesegnet Jahr. Vor Misswachs, Frost und Hagelwolke behüt uns aller Engelschar. und mit dem bang ersehnten Korne und mit dem lang entbehrten Wein bring uns dies Jahr mit seinem Horne das alte gute Recht herein. Man kann in Wünschen sich vergessen, man wünschet leicht zum Überfluss. Wir aber wünschen nicht vermessen, wir wünschen, was man wünschen muss. Denn soll der Mensch im Leibe leben, so brauchet er sein täglich Brot. Und soll er sich zum Geist erheben, so ist ihm seine Freiheit Not.
Ja, das waren zwei Gedichte. Zwei wirklich, finde ich, schöne Neujahrswünsche, die oder Neujahrsgedichte.
Unterschiedlicher
können sie nicht sein. Ja. Genau, der Nacktmull, der lieber das Guinness statt den warmen Sekt trinken möchte, hoffentlich hat das dann zum Schluss bekommen. Und dieser wunderbare Wunsch von Ludwig Uhland. Vielen Dank, die 93. Folge unseres Seelenfutters.
Von wenig vermessenen Neujahrswünschen und ziemlich gutem Beaujolais. Ich hoffe, ihr habt auch ein gutes Getränk zur Jahreswende. Du auch, Susanne.
Ich auch, ganz sicher. Und wir bleiben auch im neuen Jahr dabei, richtig?
Und würde ich sagen, 2022 sprechen wir uns wieder.
Auf alle Fälle. Bis dahin.
Selbe Stelle, selbe Welle.
Mach's gut. Tschüss.
Ein frohes neues Jahr.
Frohes neues. Tschüss.